Jörg sagte schon, herzlich willkommen zur neuen Predigtreihe. Es geht ums Thema Weisheit, ein bisschen konkreter gefragt, was ist eigentlich Weisheit? Und der Gegenbegriff lautet Torheit. Was ist Weisheit? Was ist Torheit? Wie wirst du, wie werde ich, wie werden wir eigentlich weise? Oder wie wird man zum Deppen, wie man Tor auch übersetzen kann? Das sind so die Fragen, die das abdecken, so dieses ganze große Feld. Es geht um Texte und Themen aus dem Buch der Sprüche, ein alttestamentliches Buch, und es kann eine spannende Reise werden, an deren Anfang wir jetzt stehen. Es ist kein Zufall, dass wir das mit einem Buch aus dem Alten Testament tun, denn die Frage nach Weisheit bzw. nach Torheit war für die Menschen damals eine sehr präsente Frage. Das hat sie sehr beschäftigt. Das sieht man daran, dass von den 39 Büchern im Alten Testament drei ganze volle Bücher sich damit beschäftigen. Das ist das Sprüchebuch, was wir uns anschauen, das ist das Buch Prediger und das ist das Buch Hiob. Und verteilt finden wir noch einige Psalmen, wo es auch um diese Frage geht. Was ist eigentlich Weisheit? Wie wird man weise? Das haben sich auch Menschen außerhalb von Israel gefragt. Denn auch sie haben sich gefragt, wie gelingt eigentlich mein Leben? Auf diese schlichte Frage kann man die Frage nach Weisheit runterbrechen. Wie gelingt eigentlich mein Leben? Wie kann ich so leben, dass wenn ich eines Tages so am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückblicke, mich nicht schämen muss? Dass ich mich nicht ärgern muss über Dinge, die ich nicht getan habe? Nochmal positiv formuliert, wie kannst du ein gutes Leben führen, wobei gut nicht meint wohlhabend und gesund und so, sondern gut im Sinne von, es ist gelungen. Und da Menschen sich nicht grundlegend geändert haben, ist das, was im Buch Sprüche steht, auch wenn es schon fast 3000 Jahre alt ist, auch für uns eine spannende Lektüre. Und ich frage dich ganz konkret, wie lebst du eigentlich? Bist du ein weiser Mensch und lebst also gut, gelingend? Oder bist du töricht und dein Leben gelingt eben nur schlecht? Und ich spitze es mal zu, eine Frage, die ich im Laufe der Predigtreihe immer mal wieder stellen werde. Und das gilt jetzt den jungen Leuten wie die Weidemanns Töchter und es gilt den schon ganz Alten. Bist du eigentlich nur alt oder dabei auch weise? Wirst du eigentlich nur älter oder wirst du weiser? Und mit das Traurigste, was mir so in meinem Pastorendienst begegnet ist und weiterhin begegnet und auch so in meiner Umwelt, sind Menschen, die nur alt werden und nichts lernen im Leben. Und man den Eindruck hat, da geht es ja überhaupt nicht voran. Also, wirst du weise beim Älterwerden oder nur älter? Dazu entstanden dann sogenannte Weisheitssprüche, wie wir sie im Sprüchebuch finden. Da sind ganz viele versammelt und diese Weisheitssprüche sind der Versuch, die Gesetze und Regeln zu ergründen, wie das Leben gelingen wird, gelingen kann. Diese dann zu ordnen und dann geordnet weiterzugeben und dazu hat man das Leben schlicht einfach mal beobachtet und hat dann aus diesen Beobachtungen Schlüsse gezogen. Was funktionierte in der Regel? Was funktionierte in der Regel aber auch nicht? Beispiel aus dem Buch der Sprüche, da wird sehr deutlich gelehrt, weil man das so beobachtet hat, Fleiß führt in der Regel zu Wohlstand, Faulheit führt in der Regel zu Armut. Ist das immer so? Nein. Es gibt auch fleißige Menschen, die bleiben arm und es gibt auch sehr faule Menschen, die gewinnen im Lotto. Ist das immer so? Nein. Ist es trotzdem eine gute Idee, lieber fleißig als faul zu sein? Ja. Zwei Beispiele, die uns vielleicht ein bisschen näher sind. Manchmal überleben Menschen einen Autounfall, weil sie nicht angeschnallt sind. Ganz selten ist das so, weil sie werden aus dem Auto geschleudert, bevor der Zug das Auto platt macht und sie überleben, weil sie aus dem Auto geschleudert werden. Ja, das kommt vor. Ist es trotzdem eine gute Idee, sich beim Autofahren anzuschnallen? Warum? In der Regel hilft's. Noch ein Beispiel. Rauchen führt häufiger zu Lungenkrebs als Nichtrauchen. Aber auch Menschen, die nicht rauchen, erkranken an Lungenkrebs. Ist es trotzdem eine gute Idee, nicht zu rauchen? Ja, auch wenn jetzt nicht alle von Herzen Ja sagen, vom Kopf her wisst ihr das. Also, das heißt nicht hundertprozentig ist das so, aber in der Regel. Und wir tun gut daran, wenn wir diese Regeln dann befolgen. Und dabei unterschied sich das Leben des Frommen gar nicht groß von dem Leben des Menschen außerhalb von Israel. Natürlich nicht, denn sie hatten ja dieselben Probleme. Und deswegen gibt es große Schnittmengen in dieser Weisheitsliteratur zwischen dem, was die Ägypter erkannt haben und dem, was die Assyrer erkannt haben und dem, was das Volk Israel erkannt hat. Weil die Probleme waren ähnlich. Ein Problem, was man in ägyptischen Schriften findet und im Buch der Sprüche, ist die Frage, soll ich eigentlich eine Bürgschaft übernehmen? So konkret wird es im Buch der Sprüche. Soll ich eine Bürgschaft übernehmen? Ist das eine gute Idee? Und sowohl die Ägypter als auch die Weisen in Israel hatten erkannt, nein, es ist keine gute Idee. Weil du gibst die Kontrolle ab. Du hast keine Kontrolle mehr über dein Leben, du hast keine Kontrolle mehr über dein Geld und du begibst dich in eine ungute Abhängigkeit. Wenn du mich fragst, sagt der Weise, ob du eine Bürgschaft übernehmen sollst, sage ich dir, ich habe das Leben beobachtet und es ist in der Regel keine gute Idee. Du kannst das machen, aber sag dann bitte nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und es gab regen Austausch und sogar Wettkämpfe, wer weißer war. Also was heute so die Quiz-Shows und Quiz-Duelle sind, war damals so ein Wettkampf im Weisheitssprüche aufsagen oder so. Und die Königin von Saba besucht Salomo, weil sie von ihm gehört hat. Und da steht ausdrücklich, sie machten so einen Wettkampf, wer ist weiser? Und sie sagt, boah, ich habe ja nur einen Bruchteil von dem gehört, was ich hier erlebt habe. Du bist wirklich der weiseste Mensch auf Erden. Also von daher kein Wunder, es gab Austausch, es gab viele Gemeinsamkeiten. Das zu unterrichten und das alles zu ordnen, das war die Aufgabe der sogenannten Weisheitslehrer. Die haben geforscht und sie haben gelehrt, wie sieht dieses gute Leben eigentlich aus. Da ging es um die ganz großen Fragen, woher kommt das Leid? Und wie kommt es eigentlich, dass manchmal Menschen, die mit Gott unterwegs sind, leiden und andere, die gottlos sind, denen geht's gut? Wie kommt das? Diese großen Fragen werden verhandelt im Buch Hiob, aber zum Beispiel auch im Psalm 73. Aber es ging sehr viel mehr um das ganz normale tägliche Leben. Wie kannst du da weise und klug leben? Wenn du Kinder hast, wenn du verheiratet bist, wenn du ein Geschäft betreibst, wie machst du das so, dass du vom Ende her sagen kannst, es ist gelungen, es war gut? Oder wie gehst du gut um mit Zorn, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit der Liebe? Und diese Erkenntnisse wurden dann gelehrt. Am Königshof, da wurden Beamte ja immer wieder gebraucht und diese Beamte wurden am Königshof ausgebildet, unter anderem mit diesen Weisheitssprüchen. Denen brachte man das bei. Und natürlich musste der Thronfolger das lernen. Wir wissen aus der Geschichte Israels, es ist nicht immer gelungen. Da gab es auch sehr törichte Könige, weil sie ihre Lektion eben nicht gelernt hatten. Es wurde aber auch in jedem Dorf in der Tora-Schule unterrichtet. Die Kinder in der Schule lernten lesen und schreiben, in der Regel mit biblischen Texten, und sie nahmen das so spielerisch dann auf. Es wurde weitergegeben in der Beratung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Nochmal das Beispiel von eben, da kommt einer und weiß nicht, soll ich die Bürgschaft übernehmen oder nicht? Und er geht dann zu dem Weisheitslehrer und der Weisheitslehrer rät ihm und sagt in diesem konkreten Fall, lass lieber die Finger davon. Und so sind viele dieser Sprüche oder die allermeisten überhaupt nicht fromm, sondern sie sind Anweisungen zur Lebensbewältigung. Und das hat man damals in Israel, aber auch in der Umwelt überhaupt nicht als Gegensatz zur Religion erlebt. Denn Gott hat die Welt geschaffen und dabei den Menschen seinen Verstand gegeben. Und dieser Verstand dient dazu, dass wir ihn einsetzen. Und viele Fragen brauchen wir Gott gar nicht zu stellen, weil unser Verstand sagt uns das schon. Also wenn ihr demnächst einen Hammer in der rechten Hand habt und in der linken einen Nagel festhaltet und euch fragt, soll ich mir mal mit diesem Hammer so richtig fest auf die Hand hauen und ihr betet, glaube ich, Gott wird euch nicht antworten. Weil das müsste euch eigentlich euer Verstand sagen, oder? Und wenn ihr es dann trotzdem macht, wenn der Ehrarzt sich dann trotzdem auf die Hand haut, dann werden wir sagen, sag mal, bist du noch ganz bei Verstand oder was? Also, viele Fragen kann man hier oben lösen. Und vor allen Dingen, das war für den Menschen im Alten Testament völlig klar, Gott hat es mit dem Sabbat, für uns mit dem Sonntag und dem Werktag zu tun. Und das wurde zusammengehalten. Denn Gott als Schöpfer war auch für die Welt zuständig. Und Gott will, das macht das Sprüchebuch deutlich, dass seine Leute, also seine Nachfolger, sich im Leben bewähren. Und dass man an dir, wenn du als Christ oder Christin lebst, sehen kann, dass der Glaube nicht nur gut ist, um später mal in den Himmel zu kommen, sondern dass der Glaube auch schon gut ist für dein Leben jetzt hier auf dieser Erde. Dass dein Glaube dir hilft, das Leben nicht nur irgendwie hinzukriegen, sondern das Leben zu meistern. Frag dich einfach mal heute Nachmittag, sieht man das bei dir? Wenn Menschen dein Leben anschauen, haben sie dann den Eindruck, dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, dieses Kind ist mir ein gutes Vorbild? Denkst du, dass du so lebst, dass andere Leute es als erstrebenswert erkennen, so zu leben, so wie du lebst? Jetzt ist das relativ schwierig für sie selbst zu beantworten. Von daher einfach mal, frag doch einfach mal ein bisschen rum. In eurer Familie, in der Klasse, in der Nachbarschaft. Frag doch mal, wie Menschen dich so erleben. Frag doch ganz schlicht einfach mal eure Nachbarn. Wärst du gern wie ich? Spannende Frage. Wollen wir am Mittwoch mal drüber reden in der Bibelstunde? Wollt ihr das mal machen? Ich auch. Und am Mittwoch reden wir mal drüber. Ich sehe schon, ich sitze am Mittwoch allein hier. Ja, okay. Aber ihr merkt, ne? Darum geht's. Und die Predigtreihe, und das ist jetzt die gute Nachricht, die Predigtreihe wird dich dazu befähigen, zu wachsen an dieser Stelle. Im Buch der Sprüche stehen ganz, ganz viele, ganz konkrete Hinweise, wie wirst du ein weiserer Mensch? Und wie kannst du mehr dein Leben so leben, dass andere Menschen dich anstehen und denken, boah, ein weiser Mensch, so wäre ich auch gern. Damit kommen wir jetzt zum Buch selbst, das zu Beginn sagt, was es erreichen will. Ich lese aus dem Sprüchebuch aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Sprichwörter Salomos, von dem die meisten dieser Sprüche stammen, nicht alle, die meisten. Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um Weisheit und Erziehung kennenzulernen, um kundige Rede zu verstehen, um Erziehung zur Einsicht zu erlangen, Gerechtigkeit, Rechtssinn und Redlichkeit, um Unerfahrenen Klugheit zu verleihen, der Jugend Kenntnis und Umsicht. Der Weise höre und vermehre sein Wissen, der Verständige lerne kluge Führung, um Sprichwort und Gleichnis zu verstehen, die Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Welche Ziele werden hier beschrieben? Nochmal von meinen eigenen Worten. Es geht darum, weise zu werden und Erziehung zu lernen. Das Wort kann man auch übersetzen mit Bildung oder mit Zucht. Also das soll vermittelt werden durch dieses Buch. Menschen sollen in der Lage sein, kundige Rede zu verstehen und zur Einsicht zu gelangen. Und das meint in der Bibel nie nur theoretisch, sondern es dann auch zu leben. Es geht darum, dass Menschen lernen sollen, was Gerechtigkeit ist, Rechtssinn bekommen und was Redlichkeit ist und das dann auch zu leben. Der Unerfahrene soll klug werden und besonders wird hier die Jugend erwähnt, was ja ein Stück logisch ist. Am Anfang des Lebens hat man natürlich noch sehr viel mehr, was man zu lernen hat, als am Ende seines Lebens. Aber ausdrücklich wird auch gesagt, auch der schon weiter fortgeschritten ist und der in Weisheit schon ein bisschen vorangeschritten ist, der kann immer noch mehr lernen. Es ist nie zu spät, anzufangen, was Neues zu lernen. Und wehe dem Menschen, der glaubt und sich einbildet, jetzt weiß ich genug. Im Beruf wirst du ganz schnell scheitern, aber auch im Leben. Immer geht's weiter. Und das Sprüchebuch will dir dazu ganz viel vermitteln. Die Mittel dazu, die angewandt werden, sind Sprichwörter und Gleichnisse, Worte von Weisen und Rätseln. Das werden wir alles im Buch der Sprüche dann auch finden. Die spannende Frage ist jetzt an dieser Stelle mal, oder nicht spannend, die Frage, was ist Weisheit überhaupt? Und das ist die Frage, die Menschen schon immer bewegt. Ich glaube, oder ich vermute, ihr wisst das Wort Philosophie heißt einfach Liebe zur Weisheit. Zwei griechische Wörter, Liebe und Weisheit. Ein Philosoph ist einer, der Weisheit liebt. Und interessant ist zu sehen, überall, wo Menschen überhaupt jemals gelebt haben, haben sie das betrieben. Wir haben nicht von allen Quellen, aber da, wo wir Quellen haben, wird das deutlich. Die Menschen haben sich nicht nur dafür interessiert, wie kann ich mein nächstes Mittagessen erlegen im Wald, sondern sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und man kann diese große Frage nach der Weisheit runterbrechen auf die vier Fragen, die Immanuel Kant klassischerweise dazu formuliert hat. Und diese vier Fragen sind die Fragen, die Menschen beschäftigt haben und heute noch beschäftigen. Und Immanuel Kant hat sie so formuliert. Frage 1, was kann ich wissen? Zuerst mal die wichtige Frage, was kann ich überhaupt wissen? Und Immanuel Kant hat zum Beispiel gesagt, über alles, was da oben ist, Himmel und so, Transzendenz, das kann ich als Mensch überhaupt nicht wissen. Das ist mir überhaupt nicht zugänglich. Da kann ich drüber nachdenken von morgens bis abends und von abends bis morgens. Ich habe da einfach keinen Zugang. Da fehlt mir der Schlüssel. Und von der Bibel her sagen wir, genau, du kannst es nur wissen, wenn und weil Gott dir das offenbart. Und wenn ich meine, jetzt weiß ich alles und weiß aber nichts von dem da oben, dann weiß ich nur einen geringen Teil dessen. Also was kann ich überhaupt wissen? Frage 2, was soll ich tun? Was soll ich tun? Nicht nur hier, sondern wie lebe ich eigentlich? Das ist die Frage nach der Ethik. Frage 3, was darf ich hoffen? Ist die Frage nach dem Sinn. Ist die Frage nach Religion. Ist die Frage nach, geht es nach dem Tod weiter? Was darf ich hoffen? Und zusammengefasst in der einen großen Frage, was ist eigentlich der Mensch? Wer bist du als Mensch? Was unterscheidet dich von einem Pferd, von einer Stechmücke, von einer Qualle? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es da keinen? Was ist der Mensch? Also nochmal diese vier Fragen, die Menschen schon immer gestellt haben. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Nochmal ein bisschen anders formuliert. Weisheit hat es mit Wissen zu tun. Aber Weisheit erschöpft sich nicht im Wissen. Denn nicht jeder, der viel weiß, ist dann auch automatisch weise. Weisheit hat es mit Lebenserfahrung zu tun. Aber auch hier, darin erschöpft sie sich nicht. Man kann sehr viel Lebenserfahrung haben und trotzdem dumm bleiben. Weisheit hat mit Nachdenken zu tun. Aber auch hier, automatisch führt Nachdenken nicht zu Weisheit. Das wisst ihr alle, also ich weiß es noch aus meiner Schullaufbahn. Ich habe ganz oft in Klassenarbeiten ganz viel nachgedacht und trotzdem Unfug hingeschrieben. Ihr auch? Passiert, ne? Lisa, passiert. Ganze Nachdenken führt in die Irre. Und das passiert auch Menschen in ganz großen Fragen. Also nicht alle Dinge, die zur Philosophie geschrieben worden sind im Laufe der Jahrtausende, sind klug im Nachhinein. Da war auch manches ganz schön dumm dabei. Also. Wissen, Lebenserfahrung, Nachdenken, ja, aber es reicht nicht. Wie man wirklich weise wird, das lehrt das Buch der Sprüche. Und nach ihm, nach diesem Buch der Sprüche, ist Weisheit die Kunst, das Leben klug zu gestalten in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Mitmenschen und in Beziehung zur Schöpfung. Ich sage das nochmal, das wird uns begleiten in dieser Predigtreihe. Weisheit ist die Kunst, das heißt, da muss man was können auch, das kann man aber lernen, das ist die gute Nachricht, das kann man lernen, sonst würde ich nicht drüber predigen. Ist die Kunst, das Leben klug zu gestalten, also nicht dumm, sondern klug, in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Mitmenschen und in Beziehung zur Schöpfung. Das gehört alles zusammen, haben wir eben ja gesehen, ne? Gott, Mensch, Schöpfung, es gehört zusammen. Und dabei geht es um das Kleingeld des Alltags. Und da wirken verschiedene Dinge zusammen und das wird im Lauf der Predigtreihe, wird dieses Bild immer vollständiger. Da sind so Puzzleteile, die wir uns anschauen. Und das wisst ihr, wenn ihr schon mal gepuzzelt habt, wenn ich nur ganz wenige Puzzleteile habe, erkenne ich noch gar nicht, um was es geht. Und je mehr Puzzleteile dazukommen, desto vollständiger wird das Bild. Und irgendwann setze ich das letzte Puzzleteilchen ein. Das passiert erst im Himmel. Und dann ist es vollkommen. Aber jedes Puzzleteil hilft. Und darum geht's. Und nochmal, es geht nicht um Wissen, es geht ums Tun. Wie in jedem Beruf ist das so, die Theorie wird gelehrt, damit dann das Tun funktioniert. Die Theorie allein ist geschenkt, nützt überhaupt nichts. Stellt euch vor, ihr habt den besten Arzt auf der Welt, der teilt aber sein Wissen nicht mit euch. Und du? Oh, könnt ihr auch zu Hause bleiben. Dann lieber einen halbwegs klugen Arzt, der mir mitteilt, was er weiß. Also, darum geht's. Und die Sprüche werden wir sehen, werden ganz konkret. Und es ist gar nicht schwierig, das ins Leben zu holen. Und es ist auch relativ einfach, über das Buch der Sprüche zu predigen. Beim Predigen fragt man sich ja immer, wie kann ich das jetzt so formulieren, dass die Leute auch was mitnehmen können. Oh, das ergibt sich von selber. Das wird zu konkret, ich verspreche es euch. Und es wird jetzt auch schon gleich zu konkret vielleicht. Denn das Gegenbild des Weisen ist in der Bibel der Tor. Oder wie man auch übersetzen kann, der Narr, der Dummkopf, der Depp. Und sein Verhalten ist das glatte Gegenteil von Weisheit. Und deswegen macht das Buch der Sprüche das immer auch an diesem Gegenbild deutlich. Es wird geschildert, wie der Tor sich verhält. Und der Leser kriegt das Zutrauen, dann zu denken, okay, dann mache ich also jetzt das Gegenteil und bin ich weise. Genau. Also verhalte ich nicht wie der Tor, sondern mache das Gegenteil. Und wichtig ist an dieser Stelle, es geht nicht um Intelligenz. Leute mit sehr niedrigem IQ können sehr weise sein. Und Leute mit einem sehr hohen IQ können sehr töricht sein. Wann sind sie sehr töricht? Ich stelle euch jetzt 5 Dinge vor aus dem Buch der Sprüche, die über den Toren gesagt werden. Und wir machen jetzt mal so einen kleinen Test. Also jedes Mal, wenn ihr denkt, ups, das bin ich, gebt euch bitte einen Minuspunkt. Okay, habt ihr? Bei jedem bitte einen Minuspunkt. Also, wann ist man ein Depp, ein Narr? Die Sprüche sagen unter anderem, wenn du unbeherrscht bist. Sprüche 29, Vers 11. Ein Tor lässt seiner ganzen Erregung freien Lauf, aber ein Weiser hält sie zurück. Bist du unbeherrscht? Ein Minuspunkt bitte. Der Tor zeichnet sich dadurch aus, dass er ungeduldig bzw. jähzornig ist. Sprüche 14, Vers 29, der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jähzornige treibt die Torheit auf die Spitze. Das Dritte, Toren sind faul. Der Faule hält sich selbst für weiser, steht in Sprüche 26, Vers 16, als 7, die angemessen antworten können. Vierte Frage, bist du jemand, der sich nicht beraten lässt, dann bist du auch ein Tor. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Toren ist gerade in seinen eigenen Augen, der Weise aber hört auf Rat. Und die fünfte Frage, bist du leichtgläubig, dann bist du auch ein Tor. Sprüche 14, Vers 15. Der Unverständige traut jedem Wort, der Kluge achtet auf seinen Schritt. Okay, wer hat 5 Minuspunkte? Kommt. Also in Berndorf hat sich jemand gemeldet. Ich glaube aber, dass die Person sich falsch eingeschätzt hat. Ich habe ihr dann von der Kanzel her zugerufen, ich denke, sie hat nur 4. Und beim Rausgehen habe ich ihr gesagt, ich glaube, sie hat nur 3 Minuspunkte. Da guckt sie mich an und sagt, so schlecht kennst du mich also. Wer hat gar keinen Minuspunkt? Ja, Glückwunsch. Darf sich ruhig ein bisschen... Ist doch gut, oder? Stell dich eine Welt vor, wo all diese Sachen nicht vorkommen. Wäre das toll? Ja, also. Und nochmal die Ermutigung. Ihr könnt euch mit mir gemeinsam auf den Weg machen. Faulheit ist kein Schicksal. Habt ihr gewusst? Kann man ändern. Unbeherrscht sein, jähzornig sein, sich nicht beraten lassen und leichtgläubig sein, das kann man alles verändern. Und das ist das Angebot. Und umgekehrt. Weise Leben heißt, du kannst dich beherrschen, du bist geduldig und fleißig, du hörst auf Ratschläge und das, was du hörst, kannst du in guter Weise dann auch prüfen und überprüfen. Schauen wir zum Schluss auf den Vers 7, den Beginn. Denn bei aller Gemeinsamkeit der verschiedenen Weisheiten in Ägypten, Assyrien und in Israel gab es einen entscheidenden Unterschied. Und der wird hier in Vers 7 formuliert. Denn der Weise in Israel weiß Folgendes, was der Ägypter nicht weiß. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wahre Weisheit bezieht Gott mit ein. Nochmal die Frage von Immanuel Kant, was kann ich wissen? Kann ich was wissen über die himmlische Welt? Nein, von mir aus nicht. Gibt es sie deswegen nicht? Das wäre ein ziemlich dummer Rückschluss. Übrigens, wenn euch mal wieder jemand kommt mit, ich glaube nur, was ich sehe, fragt ihn einfach mal, was er denkt, wie sein Handy funktioniert. Welche von den vielen Strahlen, die er da so aufhängt, er eigentlich so jeden Tag sich mal anschaut. Also ist natürlich ein völlig bescheuerter Satz, ich glaube nur, was ich sehe. Natürlich wissen wir, es gibt sehr viel mehr in dieser Welt, was wir nicht sehen können. Und warum soll es da nicht einen Gott geben, den wir nicht sehen können? Und die Bibel sagt, du bist klug, wenn du dir sagen lässt, es gibt diese Welt und es gibt diesen Gott. Da gehört auch noch mehr zu. Wahre Weisheit weiß, dass der Mensch seinem Schöpfer auch verantwortlich ist. Der lebt nicht einfach so drauf los, sondern fragt sich bei allem, was er tut, wie werde ich damit, oder was, wenn Gott mich danach fragt, wie hast du gelebt, was sage ich dann, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich das nicht gemacht? Wahre Weisheit fragt daher nach dem Willen Gottes und richtet sich dann an diesem Willen Gottes auch aus. Und im Umkehrschluss heißt es nochmal, wer das nicht tut, ist äußerst töricht. Der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten, der jemals gelebt hat, IQ von frag mich 150 plus, der aber sein Leben nicht an Gott ausrichtet, ist ein großer Narr. Und der allerprimitivste und einfältigste Mensch, der jemals gelebt hat, der aber wusste, ich lebe mein Leben in Verantwortung vor Gott, ist ein sehr weiser Mensch gewesen. Darum geht's. Das ist schon auf dieser Erde tragisch, Gott nicht mit einzubeziehen, denn mit Gott zu leben ist auch schon auf dieser Erde gut. Nicht in dieser platten Rechnung, uns geht's dann immer gut und so, aber einfach mal in diesem Blick, wer sich an Gott orientiert und ausrichtet, der hat das Licht des Lebens, sagt Jesus. Wer das Licht des Lebens hat, der wandert nicht in der Finsternis umher, sondern sieht, wohin er geht und was er tut. In der neuesten Ausgabe von Idea Spektrum, Ernst teilt sie gern mit euch, ich auch, da sind 40 Gründe aufgezählt, warum es gut ist, Christ zu sein. Also alle 40 fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber bei manchen habe ich gedacht, stimmt. Ja, stimmt, hast du noch nie drüber nachgedacht. Also, es ist schon gut, auf dieser Erde sein Leben mit Gott zu leben, aber natürlich erst im Recht, im Blick auf die Ewigkeit. Wenn es stimmt, was die Bibel sagt, dass unser Leben auf dieser Erde 70 Jahre wird, 80, vielleicht 90 und 100. Und ich glaube, der älteste Mensch, der jemals gelebt hat, ist, was weiß ich, 123 geworden. Lass es 150 sein. Und dann dagegen die Ewigkeit. Und ich kümmere mich nur um das, was hier passiert und nicht um das, was danach passiert. Dann bin ich ein ziemlich dummer Mensch. Darum geht's. Mit Gott und nach seinen Geboten zu leben, ist schon auf dieser Erde gut, aber natürlich erst recht im Blick auf die Ewigkeit. Wie gesagt, das Buch der Sprüche zu erkunden kann zu einer spannenden Reise werden. Und ich stelle euch schon mal einige Stationen vor, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten miteinander Halt machen werden. Wir werden uns zwar schon nächste Woche uns anschauen, was heißt eigentlich Gottesfurcht. Das ist ein sehr schillernder Begriff, der auch sehr oft ganz falsch verstanden wird. Und warum es da nicht um Angst geht, sondern um ganz was anderes. Nächste Woche schauen wir uns das miteinander an. Wir werden Halt machen bei der Frage, warum ist es eigentlich entscheidend, dass du auf dein Herz achtest? Und was meint das eigentlich, dein Herz? Warum ist das so wichtig? Wir werden sehen, welche Kraft in Worten liegt. In guten Worten, aber eben leider auch in bösen und zerstörerischen Worten. Und wie du und ich, wie wir gut mit Worten umgehen können. Wir werden Halt machen bei der Frage, wie kann ich eigentlich gut mit Kritik umgehen? Wie kann ich sie gut weitergeben und wie kann ich sie gut entgegennehmen? Wir werden sehen, wie gesunde Selbstkontrolle aussieht und was das für dein Leben austrägt. Wir werden sehen, warum es entscheidend darum geht, das Gute nicht nur zu wissen, zu kennen, sondern zu tun. Und du wirst entdecken, wenn du es nicht schon längst weißt, ich hoffe es, wie du wahrhaftig leben kannst und warum es gut ist, wahrhaftig zu leben. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und macht euch mit mir auf den Weg, auf diese Reise. Die Reise beginnt damit, nächste Woche nochmal herzliche Einladung, Gott zu fürchten. Lasst uns beten und wenn ihr könnt, bitte stehen. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort und auch für diesen Teil aus dem Alten Testament, das Buch der Sprüche, das wir in den nächsten Wochen und Monaten entdecken wollen. Danke, dass auch dieses Buch gewirkt ist durch deinen guten Heiligen Geist und dass es uns helfen will, dass unser Leben gelingt. Zunächst mal in den ganz normalen Dingen, als Eltern, als Kinder, als Nachbarn, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, darüber hinaus, aber auch in der Beziehung zu dir, dass wir wirklich erkennen, das, was uns wirklich hilft und weiterbringt, ist dich zu fürchten. Und du siehst ja, dass wir an dieser Stelle versagen und danke, dass wir dann wissen, dass auch dafür Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und danke, dass wir deinen guten Heiligen Geist haben, der uns führen und leiten will in alle Weisheit, in alle Erkenntnis und dass er uns dabei helfen wird. Und dafür loben wir dich. Amen.